Das Radio 1 Medienmagazin von der Jahreskonferenz Netzwerk Recherche unter dem Motto Journalismus heute an der Grenze. Hajo Seppelt, Sportjournalist, wo waren Sie an der Grenze? War das der Fall, als Sie in einem Hotel in Köln Rassier sozusagen ein Interview gegeben haben?
Also es gab Situationen in meinem beruflichen Leben, in denen ich nicht gewusst habe, ob in dem Moment, in dem ich jetzt gerade mit der versteckten Kamera unterwegs bin, ob dann irgendjemand kommt und mich enttarnt. Sowas gab es natürlich. Oder in dem jemand rausbekommt, ob ich nicht der bin, der ich vorzugebe zu sein, wenn ich undercover unterwegs war und versucht hatte, Informationen zu beschaffen, die ich sonst nicht bekommen hätte. Im öffentlichen Interesse natürlich.
Sie spielen auf die Geschichte 2014 in Russland an? Die Sache mit dem angeklebten Bart.
Ach so, die Geschichte, ja. Ja, das war eine Situation, wo ich natürlich ein Stück weit auch nicht wusste, was jetzt passieren würde. Und ich habe ehrlich gesagt genau das gemacht, was jeder andere Undercover-Journalist auch machen würde. Ein Stück weit ist es ja tatsächlich so ein bisschen Wallraff, was da passiert ist. Wenn auch nur für einen Abend, respektive zwei Abende. Aber anders geht's ja nicht. Und natürlich ist in solchen Situationen ist dann so, dass ich mich schon frage, naja, könnte die Tarnung jetzt auffliegen und könnte jetzt ein Risiko drohen, weil ich in einem Land unterwegs bin, in dem das vielleicht anders gesehen wird als in Deutschland. Das sind natürlich manchmal Grenzsituationen. Oder ich war mal in Weißrussland in einem Keller und habe dort mit einer Kollegin in einem ja buchstäblichen Underground-Labor oder Fitnessstudio, wo dann ganz viele Substanzen feilgeboten worden sind, verbotene Substanzen natürlich, mit versteckter Kamera gedreht und dann feststellen müssen, dass alles, was wir da gedreht haben, bedauerlicherweise nicht aufgenommen worden ist und wir dann plötzlich eine halbe Stunde später mit dem Vorwand, wir würden jetzt gerne für einen anderen deutschen Trainer, ich hatte mich als Trainer ausgegeben, jetzt auch nochmal das gleiche Zeug bestellen und wir genau dieselbe Situation eine halbe Stunde später nochmal gedreht haben. Diesmal funktionierte die Kamera auch und dann haben wir natürlich in dem Moment diesen Menschen wahrscheinlich sehr verblüfft angetroffen, weil er sich fragte, warum wir denn jetzt nochmal das gleiche nochmal machen, eine halbe Stunde später. Dann war es auch glücklicherweise auf Band. Das war natürlich auch eine Grenzsituation. Und wenn dann noch dazu damals die Kollegin, die es aufgenommen hat, plötzlich in Weißrussland verschwunden ist und nicht mehr auftaucht und ich sie eine halbe Stunde suchen muss und sie nirgendwo zu sehen ist und ich schon annehmen muss, sie ist von Sicherheitskräften abgeführt worden, dann sind das Grenzsituationen, die nicht sehr erfreulich sind.
Und diese Sache jetzt, die dann auch nochmal RT Deutsch aufgegriffen hat, die russische Reporterin nochmal aus ihrer Sicht befragt hat, die ihnen vorgeworfen hat, dass sie auch mit unlauteren Mitteln oder mit harten Mitteln russische Sportfunktionäre ja mehr oder weniger teilweise mit versteckter Kamera und teilweise dann bei dem Sportminister auch sehr offen aggressiv angehen. Das war für Sie sozusagen das tägliche Geschäft?
Was ist daran falsch, wenn ich einen Sportminister, der die Unwahrheit behauptet, und zwar nachweislich Unwahrheit behauptet, genau damit konfrontiere? Ehrlicherweise war das Interview mit Herrn Mutko für mich in der Art und Weise, wie ich es geführt habe, alternativlos. Denn ich sehe so viele Interviews im Fernsehen, wo Leute politisch verantwortliche Menschen befragen und dann antworten die irgendwas und dann geht man zum nächsten Punkt über zur nächsten Frage. Und ich habe in diesem Interview es ganz bewusst darauf angelegt, wenn der Herr jedes Mal auf meine Frage nicht antwortet, zu sagen, Herr Mutko, Sie haben auf meine Frage nicht geantwortet, ich frage die Frage deshalb noch einmal und würde Sie bitten, sie jetzt zu beantworten. Genau so mache ich das und ich finde es auch völlig richtig, weil wenn wir das nicht machen würden, dann würde der Erkenntnisgewinn erstmal gern null sein. Und insofern war der Erkenntnisgewinn dieses Interviews immerhin der, dass Herr Mutko auf mehrfaches Befragen zur selben Thematik keine Antwort gegeben hat. Wenn man das aggressiv bezeichnen will, natürlich war das in der Fragestellung aggressiv, richtig, hat aber, glaube ich, nicht so viel damit zu tun, wenn Leute mich fragen, ob ich vom amerikanischen Geheimdienst bezahlt werde oder warum ich denn möchte, dass Russland von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wird. Das ist einfach dumme Propaganda, es ist Blödsinn und ich finde, dass man diese Dinge nicht in den Topf werfen kann.
Sie sind bekannt dafür, dass Sie sehr offen auch den eigenen Sportjournalismus oder überhaupt den Journalismus kritisieren. Auch hier in Hamburg haben Sie wieder eine Intellektualisierung des Sportjournalismus gefordert. Vielleicht können Sie noch zwei, drei Sätze dazu sagen.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Ausbildung zum Sportjournalismus einfach eine andere ist. Ich glaube, dass Journalismus im Sport eben nicht reine Berichterstattung sein kann, sondern dass der Berichterstattungsgegenstand und der Berichterstatter eine normale Distanz, wie im Journalismus eigentlich üblich, auch hier haben müssten. Und das ist leider häufig nicht der Fall. Man glaubt häufig im Sportjournalismus, dass es Nähe zum Berichterstattungsobjekt geben muss, um Informationen zu bekommen. Da stelle ich mir manchmal die Frage, wie substanziell sind die Informationen, die man durch Nähe bekommen kann im Sport? Was habe ich davon, wenn ich weiß, wie es in den eigenen vier Wänden eines Sportstars aussieht? Was habe ich davon zu erfahren, wie die familiäre Situation ist? Was habe ich davon zu erfahren, wer sich wann von der Freundin getrennt hat? Das halte ich alles für relativ banal. Und deswegen glaube ich, dass Journalismus im Sport genauso den gleichen Kriterien unterliegen müsste wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, nämlich schlicht und einfach ein Stück weit versuchen, die Fakten, die da sind, darzustellen und die Fakten, die man nicht auf den ersten Blick sehen kann, zu recherchieren und die dann nach Relevanzgesichtspunkten auszuwählen, um sie dann zu präsentieren. Das ist Journalismus aus meiner Sicht und das gilt für den Sport genauso wie für andere gesellschaftliche Bereiche. Ich stelle aber im Sport fest, dass es häufig dort eben eher so betrachtet wird, dass Sport ein Entertainment-Faktor sei und dass da missliebige kritische Berichterstattung das Produkt zerstören kann. Das war jedenfalls früher so und das habe ich immer kritisiert. Heute gibt es doch eine erhebliche Verbesserung, immerhin inzwischen schon. Aber natürlich dürfen wir uns auch nichts vormachen. Es gibt auch noch weite Teile im Sportjournalismus, wo ich schon sagen würde, dass die unheilige Nähe zum Berichterstattungsgegenstand Journalismus in seiner, wenn man so möchte, reinen Form dann doch sehr fragwürdig macht.
Wie sehen Sie die Doppelmoderation zwischen Sportjournalisten auf der einen Seite und den sogenannten Live-Experten, die ja jetzt so ein bisschen im Aufmerksamkeitskegel waren wegen einer Crespro-Meldung, dass die Summen, die dort fließen, exorbitant hoch seien?
Ich kann dazu überhaupt nichts sagen, weil ich die Summen nicht kenne. Ich habe keine Ahnung davon, was da
aber brauchen wir solche Sportkommentatoren?
Was man schon braucht, finde ich, ist, dass man eine fachliche Analyse haben muss. Ich finde es völlig richtig, dass Leute befragt werden. Es ist natürlich schon so, und das ist interessanterweise aber etwas, was ich jetzt gar nicht so sehr auf die Fußball-Experten beziehen würde, sondern eher auf manche andere Experten, die so unterwegs sind, wo ich schon sagen würde, ob da denn der Erkenntnisgewinn dann wirklich immer so hoch ist, das kann man wirklich kritisch hinterfragen. Im Fußball ist es tatsächlich so, dass es immer wieder auch Hinweise und Informationen gibt, die wir wirklich so nicht bekommen würden. Insofern finde ich es erstmal per se nicht falsch, dass es Fußballexperten gibt. Vor allem, wir reden ja hier von langen Live-Strecken im Fernsehen. Und da finde ich es schon gut, wenn noch Leute, die aus dem Business kommen, und hier geht es ja meistens um rein fußballfachliche Einschätzungen, dass die das auch bewerten.
Olympia steht vor der Tür. Nach wie vor ist für Sie möglicherweise Doping immer noch aktuell. Gibt es da neue Entwicklungen, auch die Sie vielleicht journalistisch verarbeitet haben?
Ja, gerade heute läuft in der ARD wieder etwas, was auch ein Stück weit vielleicht dazu beiträgt, manchen Leuten, die immer noch glauben, wir seien Russlandhasser, das Gefühl zu vermitteln, dass es ja dann doch nicht so ganz ist. Das ist zwar nicht der Grund für unsere Recherchen gewesen, aber zumindest in der Wahrnehmung jetzt offensichtlich auch ein Stück weit relativierend für einige, die uns da sehr kritisch gegenüberstehen. Denn wir sind seit Monaten an Recherchen dran über Kenia erneut. Kenia steht im Fokus. Unter massivem Dopingverdacht stehen dort viele Ärzte und wir haben heute und werden heute in der ARD im Abendprogramm im Ersten zeigen, dass offensichtlich auch in Kenia massenhafte Manipulation passiert von Ärzten an eigenen Athleten, aber, und das ist das Neue, auch womöglich von europäischen Athleten und das ist sicherlich eine neue Qualität. Außerdem wird es heute im Fernsehen in der ARD Berichterstattung über die türkische Olympiasiegerin Alp Tekin geben, die zugibt, dass sie gedopt hat. Das hat man ganz selten, dass eine Top-Athletin auch mal Doping zugibt. Und was das Besondere ist an der Sache ist, sie ist bestochen worden, offensichtlich vom Weltverband, von einem Sohn des Weltverbandspräsidenten, sollte für 650.000 Euro bezahlen, damit ihr Dopingtest unter den Teppich gekehrt wird. Und es ist schon eine Rarität, wenn man dann im deutschen Fernsehen mal den Originalton eines mitgeschnittenen Gesprächs zeigen kann, wo ein Vertreter des Weltverbandes dann versucht, eine Athletin zu bestechen. Und das haben wir heute als Audio, als reales Audio im Fernsehen zu präsentieren.